Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da stellen wir ein Raumfahrtunternehmen aus Berlin vor, das 2022 zum 50. Jubiläum die Landestelle von Apollo 17 besuchen will. Sprechen mit einer Verfahrenstechnikerin über das Geheimnis des Konschierens von Schokolade und zeigen ihnen schließlich, was man alles aus prähistorischem Birkenpech herauslesen kann. Am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal. Zu Beginn unserer Sendung richten wir unsere Aufmerksamkeit mal wieder auf den Mond. 2019, das war das Jahr, in dem sich die erste bemannte Mondlandung zum 50. Male gejährt hat. In 3 Jahren steht nun das nächste Jubiläum an. Dann jährt sich die letzte Landung von Menschen auf dem Mond zum 50. Mal. Es waren die amerikanischen Astronauten von Apollo 17, die bei ihrer Mission auch ein Mondauto dabei hatten. Und das steht heute noch auf dem Mond. Ein Team deutscher Ingenieure fragt sich nun, wie es auf diesem außerirdischen Schrottplatz heute aussehen mag. Und das ließ sich nur auf einem Weg herausfinden: hinfliegen und nachschauen. Und genau das hat das Berliner Unternehmen PTS vor. Guido Meyer nimmt uns mit auf die Mission Zurück in die Zukunft.
3, 2, 1, Ignition.
Hier bei uns auf dem Mond steht ein Auto und die Schlüssel stecken auch noch drin.
Right away, Houston. That's your good.
Apollo 17 startete im Dezember 1972 zurück zur Erde. Wir sind auf dem Weg, Houston. Und ihr Auto, das haben die Astronauten im Tal Taurus Litro geparkt, ungefähr auf Höhe des Mondäquators. Gesagt, getan. Das Unternehmen PTS, Planetary Transportation Systems aus Berlin, entwickelt derzeit eine Sonde, die dort oben nachschauen soll.
Dort steht seit über 40 Jahren das Mondfahrzeug herum. Und eine der spannenden Fragen, die wir erkunden wollen, ist zum Beispiel, was ist eigentlich mit denen in 40 Jahren auf der Mondoberfläche geschehen? Ist es von Mikrometeoriten total zerschossen? Hat die Strahlung die verschiedenen Materialien zersetzt? Das ist zum Beispiel etwas, was wir mit unserer Kamera, die wir am Rover haben, untersuchen können.
Carsten Becker ist einer von fast 70 PTS-Ingenieuren aus Berlin. Was seine Arbeit einfacher macht, der Mond hat keine Atmosphäre. Somit kann dort oben nichts verrotten, rosten oder schimmeln. Dennoch, noch nie ist jemand zurückgekehrt zu den 3 Mondautos der 70er Jahre. Die deutsche Mondsonde wird also eine Premiere. Aber es wird Materialforschung auf Abstand werden, denn die Raumfahrtwracks auf dem Mond haben heute Museumscharakter. Deswegen hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA Vorschriften erlassen, wie nah sich andere Sonden ihrem Schrott nähern dürfen.
Es gibt einen 200 Meter Umfang um die Landestelle von Apollo, wo man nicht reinfahren darf. Und zusätzlich gibt es noch ein 2 Kilometer Sperrgebiet, wo man nicht reinfliegen darf. Das heißt, wenn wir zu Apollo 17 hinfliegen wollen, müssen wir südlich davon vorbeifliegen und da dann halt so 2 bis 3 Kilometer entfernt landen.
Nach derzeitigem Planungsstand soll die deutsche Mondmission aus einer Landesonde und gleich 2 Rovern bestehen. Sie sollen möglichst nah an die Apollo 17 Landestätte und an das amerikanische Mondauto heranfahren. Das Modell zumindest ist schon fertig.
Wir stehen hier vor unserer Landefähre, die heißt Alina. Das ist ein kreisrundes Landegerät, das hat einen Durchmesser von ungefähr 2,5 Meter, wenn die Beine eingefahren sind, ist ungefähr 2 Meter auch ungefähr hoch, wenn es hier auf dem Boden steht. Auf der Unterseite findet man dann die Triebwerke, da haben wir 8 Stück davon, die dann dafür sorgen, dass man sanft auf der Mondoberfläche sich absetzen kann.
Denn das ist leichter gesagt als getan. Israel und Indien hätten erst vor wenigen Monaten erfahren müssen, wie schwer es ist, auf dem Mond zu landen, ergänzt Robert Böhme, der Gründer von PTS.
Gerade dieses Jahr war, was die Mondraumfahrt anging, kein gutes Jahr mit 2 gescheiterten Missionen. Und die sind beide Male fehlgeschlagen, wenige Meter über dem Boden. Da haben wir noch nicht mal davon geredet, dass die aufgesetzt sind. Wir hatten nicht, dass da einer gelandet ist und dass das Bein abgebrochen und der ist umgekippt. Die Dinger sind mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit seitlich im Boden eingeschlagen. Da müssen wir jetzt natürlich beweisen, dass das schaffbar ist.
Da kommt es PTS gerade recht, dass die Überreste von Apollo 17 auf der erdzugewandten Seite des Mondes stehen und dazu noch in der Nähe des Äquators. Klar, die erdabgewandte, die sogenannte dunkle Seite des Mondes wäre interessanter oder einer der Pole mit seinem Wassereis. Aber das wäre für den ersten Landeversuch dann vielleicht doch zu ehrgeizig.
Wenn man sich mal einen Südpol vorstellt, da hast du relativ kleine Gebiete, wo du eine ebene Fläche hast. Das heißt, du musst ziemlich genau auf dem Punkt landen können, und nicht irgendwo ein paar Meter weiter daneben, sonst bleibt da das Raumschiff nicht richtig stehen oder du bist auf einmal in einer Schattenregion. Wenn du keine Sonne hast, hast du keinen Strom und so weiter. Wenn man sagt, was ist die idiotensicherste Variante, sage ich mal so, dann ist es schon am einfachsten, diese Richtung von Apollo 17 zu wählen.
Und der Raumfahrtfriedhof von Apollo 17 soll erst der Anfang sein. Universitäten oder Raumfahrtbehörden sollen Landesonden vom Typ Alina künftig mieten, sie mit verschiedenen Versuchen bestücken, mit bis zu 300 Kilogramm Nutzlast. Die Abkürzung Alina steht dabei für Autonomous Landing and Navigation Module, für ein autonomes Lande- und Navigationsmodul also.
Faktisch gesehen sind das zum Großteil Experimente, das stimmt. Aber was wichtig ist, was man sich vor Augen führen muss, ist das, was wir machen, ist ja Logistik. Das heißt, effektiv kann es uns egal sein. Also wenn da einer seinen Kühlschrank hochschicken will, dann schicken wir auch den Kühlschrank hoch.
2021 sollte eigentlich der Starttermin für die erste deutsche Alina-Mission zum Mond sein. Doch der Konkurs der PT Scientists, ihr Aufkauf durch das Unternehmen Zeitfracht und die Namensänderung in PTS forderte seinen zeitlichen Tribut. Die Mission durfte sich um mindestens ein Jahr verschieben. Macht aber nichts. 2022 würde Alina gerade recht zum 50. Jahrestag der bislang letzten bemannten Mondlandung dorthin zurückkehren. In diesem Sinne.
Zurück in die Zukunft. Eine deutsche Mondmission will 2022 die Landestelle von Apollo 17 besuchen. Ein Beitrag von Guido Meyer. Zur Advents- und Weihnachtszeit ist sie wieder in aller Munde, Schokolade. Entscheidend für die Geschmacksentfaltung der Rohstoffe ist das richtige Konchieren. Dabei werden die vorher gerösteten und gemahlenen Kakaobohnen in einem muschelförmigen Behälter der Konche geknetet und gewalzt. Ich habe vor der Sendung mit Susanne Naumann vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising telefoniert, die an einem Forschungsprojekt mitarbeitet, bei dem es um die Entwicklung von Verfahren für das optimale Konchieren geht. Und ich habe sie zunächst gefragt, was beim Konchieren überhaupt passiert.
Ja, also vor dem Konchieren heißt Schokolade eigentlich noch gar nicht Schokolade, weil das ist wirklich der entscheidende Veredelungsprozess während der Herstellung von Schokolade. Die Masse, die wir vor der Konche haben, nennen wir Walzgut. Und Walzgut besteht eben aus den gerösteten und gemahlenen Kakaobohnen zusammen mit Zucker. Diese Masse wird dann über ein Walzwerk gegeben und dabei so fein zerkleinert, dass man die Partikel in dem Kakao und in dem Zucker gar nicht mehr auf der Zunge wahrnehmen kann. Durch das Walzen ist aber auch die Butter in dem Kakao von den Partikeln und dem Zucker umschlossen. Deswegen ist das Walzgut noch ein Pulver und erinnert eigentlich gar nicht an Schokolade. Die erste Phase vom Konchieren nennen wir deswegen auch Trockenkonchieren. Im Laufe des Prozesses des Konchierens werden dann die Agglomerate aufgebrochen, das Fett tritt aus und es entsteht dann eine plastische Masse. Und die Phase ist beim Konchieren ganz entscheidend und auch der Fokus von unserer Forschung.
Und auf welche Parameter kommt es bei diesem Konchieren dann tatsächlich an? Also welche Parameter entscheiden über die Qualität der Schokolade?
Da gibt es eine ganze Reihe an Parametern, die eine Rolle spielen. Einer der wichtigsten Parameter ist sicherlich die Konchierdauer, weil man kann tatsächlich auch zu kurz oder zu lange konchieren. Einer der wichtigsten Aspekte ist die Entwicklung des richtigen Aromas. Und dafür müssen wir eben unerwünschte Aromastoffe entfernen. Gleichzeitig dürfen aber die gewünschten Aromastoffe nicht zu stark reduziert werden, sodass unsere Schokolade auch noch so aromatisch und intensiv schmeckt. Die Konchierdauer hängt aber auch von der Bauart der Konche ab und anderen Parametern wie eben, wie warm ist der Prozess, welche Temperatur habe ich, welcher Energieeintrag erfolgt während dem Konchieren. Das ist ja letztendlich ein Rühren und Mischen mit einer offenen Kaskade. Wie ist der Fettgehalt meines Walzguts? Wie viel Fett habe ich vielleicht auch schon am Anfang hinzugegeben? Und wie stark ist die Masse belüftet?
Und wie misst man all diese Parameter, die Sie jetzt eben beschrieben haben? Sind in dieser Walzanlage, in der diese Schokoladenmasse dann geknetet und gewalzt wird, sind da Sensoren angebracht? Oder wie schmeckt man mit dem Finger dann ab, ob man den richtigen Zeitpunkt und auch das Aroma, was man wollte, erreicht hat?
Der Prozess des Konchierens ist eigentlich so eine Erfahrungswerte von Mitarbeitern, die durch Versuch und Irrtum herausgefunden haben, wie das am besten funktioniert. Das ist eigentlich erschreckend, wenn man dran denkt, dass das ja der zentrale Schritt ist bei der Herstellung der Schokolade. Und wenn dann zu lange oder zu kurz konchiert wurde, dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen. Da hängt tatsächlich noch ein Mitarbeiter über der Korsche, schaut rein, wie sieht die Masse aus, wie riecht das, was hier ankommt und entscheidet dann, wie lange konchiert wird.
Und wie entwickelt man jetzt ein Verfahren zum Konchieren von Schokolade? Also haben Sie so eine große Konchiermaschine im Labor oder wie probieren Sie aus, was man alles an Parametern braucht?
Genau, also wir haben bei unserem Institut ein Schokoladentechnikum. In dem Technikum befinden sich alle Geräte im Kleinstmaßstab, die man braucht, um aus Kakaobohnen bis zu Pralinen fertige Produkte herzustellen. Unter anderem eben auch eine Korsche. Wir haben eine sehr kleine Korsche mit einem Fassungsvermögen von etwa 5 Kilogramm. Und mit der machen wir jetzt hauptsächlich die ersten Versuche. In unseren Projekten arbeiten wir aber auch immer direkt mit der Industrie, sodass wir auch die Möglichkeit haben, Scale-up-Versuche bei größeren Korschen dann durchzuführen. Aber natürlich muss nicht nur konchiert werden, sondern der analytische Aufwand im Nachhinein darf auch nicht unterschätzt werden. In konchierter Masse sind etwa 40 Stoffe, die besonders zum Aroma der Schokolade beitragen. Wir haben uns jetzt auf 5 Leitaromastoffe konzentriert, die jeweils repräsentativ für eine Stoffgruppe des Aromas stehen und analysieren diese 5 Substanzen dann in Abhängigkeit von der Konchierdauer, in Abhängigkeit von der Temperatur, von der Rührergeschwindigkeit und so weiter.
Jetzt muss man ja letztlich auch das Ausgangsprodukt nochmal im Blick behalten. Also die Kakaobohnen, die sind ja nicht alle gleich. Also wie steuert sozusagen die Kakaobohne diesen Prozess des Konchierens? Also welchen Einfluss hat sie auf die Bildung, auf die Entwicklung von Aromastoffen? Berücksichtigen Sie das auch bei dem, was Sie da an Verfahrensentwicklung betreiben?
Wir sind uns durchaus bewusst, dass Kakao ein Naturprodukt ist. Und die Eigenschaften dieses Naturprodukts bringen natürlich Schwankungen mit sich. Beim Konchieren an sich entwickelt sich nicht das Aroma, sondern es wird quasi justiert. Die ungewünschten Aromastoffe werden entfernt, sodass die gewünschten Aromastoffe auch zur Geltung kommen. Deswegen, wenn wir wissen, wie die Ausgangskonzentration in unserem Naturprodukt ist, können wir das auch mit einbeziehen und kontrollieren.
Sie entwickeln Verfahren, ich würde es vielleicht doch sagen, Sie entwickeln so eine Art Tafelwerk, oder das ist Ihr Ziel, dass ich immer nachschauen kann, welche Konchierdauer muss ich benutzen, welche Parameter muss ich beachten, wenn ich bestimmte Aromen herstellen will, wenn ich bestimmte Schokoladen herstellen will. Ist so eine Beschreibung Ihres Forschungsprojektes korrekt?
Ich würde noch hinzufügen, dass wir am Fraunhofer-Institut arbeiten in dem Projekt mit dem Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik bei der TU München, die wirklich die Aromatransportwege während des Konchierens simulieren möchten. Also da wird dann mit Computern gerechnet, wie das Aroma von dem Kakaopartikel in die Kakaobutter, von der Butter in die Luft oder an den Zucker diffundiert. Und dadurch können wir mit unseren Experimenten die Daten liefern, um letztendlich mit einem Simulationsprogramm und den notwendigen Wissen hinsichtlich, wie ist die Korsche aufgebaut, wie sind die Parameter des Konchierens, dann vorauszusagen, wie lange und wie intensiv konchiert werden muss, um ein gewünschtes Aroma zu bekommen.
Das Forschungsprojekt, an dem Sie mitarbeiten, ist auf 3 Jahre angelegt. Kann man da irgendwann keine Schokolade mehr sehen?
Bei mir jetzt persönlich kann ich Ihnen sagen, da habe ich jetzt kein Problem damit, dass ich dann keine Schokolade mehr sehen kann. Die meiste Schokolade, die wir produzieren, analysieren wir auch und essen sie nicht. Ich glaube, wenn man Schokolade in der Industrie herstellt und dann wirklich immer die Möglichkeit hat, seine Proben quasi zu essen, wäre das etwas schwieriger.
Sagt Susanne Naumann vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, die an einem Forschungsprojekt das optimale Konchieren von Schokolade untersucht. Birkenpech war in der Steinzeit so etwas wie ein Universalkleber. Birkenpech ist eine schwarze, klebrige Masse, die durch das Erhitzen von Birkenrinde gewonnen wird. Und offenbar haben die Steinzeitmenschen auf dem Birkenpech herumgekaut, um die Masse nach dem Aushärten wieder geschmeidig zu machen. Aus der Spucke in einem solchen alten Pechklumpen konnten Forscher aus Kopenhagen jetzt die Identität eines Mädchens rekonstruieren, das vor 5700 Jahren gelebt hat. Christine Westerhaus hat sich die Pechklumpen an der Universität in Kopenhagen angeschaut.
Gucken, wir brauchen nur ein paar Handschuhe ganz kurz. Hier stehen halt unsere Tiefkühltruhen und da sind halt ein paar von diesen Proben drin. Und da gucken wir halt mal, was wir hier finden. Also.
Hannes Schröder steht vor einer kleiderschrankgroßen Kühltruhe und öffnet den Deckel. Darin lagern hunderte von Plastiktüten. Nach einigem Suchen findet der Forscher von der Universität von Kopenhagen endlich einen Beutel mit kleinen braun-schwarzen Klumpen. Die meisten sind so groß wie eine Fingerkuppe. Manche haben Vertiefungen.
Und die sind halt wirklich ganz unscheinbar. Also wenn man die sich anschaut, denkt man sich nicht, was sich da alles verbirgt.
Doch die Klumpen haben es in sich. In ihnen hat sich die Spucke der Menschen konserviert, die darauf vor sehr langer Zeit herumgekaut haben. Und weil sich aus dem Speichel auch die Erbsubstanz ablesen lässt, ist es den Forschern gelungen, die Identität eines Mädchens zu rekonstruieren. Es hat vor etwa 5700 Jahren auf der dänischen Insel Lolland gelebt. Ihr Genom hat den Forschern verraten, dass das Mädchen zu den Jägern und Sammlern gehörte.
Und interessanterweise ist das Mädchen aus Lolland gleich, also genetisch, den westlichen Jägern und Sammlern. Und das deutet darauf hin, dass Skandinavien halt aus dem Süden und Süddänemark also aus dem Süden bevölkert wurde. Und dass diese östlichen Jäger und Sammler es nicht ganz bis nach Süddänemark geschafft haben.
In der Spucke im Birkenpechklumpen entdeckten die Forscher aber nicht nur menschliche Erbsubstanz, sondern auch Bakterien-DNA. Diese zeigt, dass die Menschen schon damals an Zahnkrankheiten wie Parodontose gelitten haben könnten. Einem Forscherteam aus Stockholm war es etwa zeitgleich ebenfalls gelungen, aus mehreren Birkenpechklumpen menschliche Erbsubstanz zu gewinnen. Auch diese Wissenschaftler haben es geschafft, die Genome der Menschen zu rekonstruieren, die auf diesen Stücken herumgekaut hatten. Damit können die Birkenpechklumpen an prähistorischen Werkzeugen also in Zukunft dabei helfen, die Identität von Menschen zu entschlüsseln, die diese Gegenstände hergestellt haben.
Es gibt natürlich Zeitspannen wie die Altsteinzeit oder das Mesolithikum, die Mittelsteinzeit, wo es nur wenig menschliche Überreste überhaupt gibt, aber auch in anderen Epochen, wie zum Beispiel der Bronzezeit, wurden halt auch Leute nicht beerdigt, sondern verbrannt. Und da würde sich es halt anbieten, auch die menschliche DNA durch diese Kaugummis eben zu gewinnen. Das wäre natürlich faszinierend.
Denn wenn Knochen verbrannt werden, wird die darin enthaltene DNA zerstört. In den Birkenpechklumpen hingegen wird sie über viele Jahrtausende luftdicht abgeschlossen und so hervorragend konserviert. Vielleicht können die Forscher über diese braun-schwarzen Stückchen also noch weiter in die Vergangenheit zurückschauen, als es mit der Erbsubstanz aus Knochen möglich ist.
Wenn man das einfach nur vergleicht mit, sagen wir mal, ja, Knochenfunden, die genauso alt sind, hat sich die DNA viel, viel besser erhalten. Also das kann schon sein, dass man, wenn man die richtigen Objekte findet, dass man dann auch theoretisch Neandertal-DNA gewinnen kann.
Birkenpech enthält die Erbsubstanz eines Mädchens aus der Steinzeit. Christine Westerhaus über prähistorische DNA. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Lucian Haas.
Ein Milliardenfonds soll helfen, klimaneutrale Antriebe für die Schifffahrt zu entwickeln. Finanziert werden soll der Fonds von der globalen Schifffahrtsindustrie selbst. Das sieht ein Vorschlag vor, den der Internationale Schifffahrtsverband ICS, der UN, der UN-Seeschifffahrtsorganisation IMO unterbreitet hat. Demnach sollen die Schifffahrtsunternehmen künftig einen Beitrag von 2 US-Dollar pro Tonne fossilem Brennstoff entrichten, wodurch der Fonds über 10 Jahre eine Basisfinanzierung von rund 5 Milliarden Dollar erhielte. Daraus würden dann ab 2023 Forschungsprojekte zum Einsatz kohlenstofffreier Treibstoffe in der Schifffahrt finanziert. Die Schifffahrt ist derzeit für rund 2% der globalen Emissionen des Treibhausgases CO2 verantwortlich.
Die Cheops-Mission der ESA ist gestartet.
Gestern noch war der Start wegen technischer Probleme abgebrochen worden. Heute hob eine Soyuz-Rakete mit dem Cheops-Satelliten an Bord erfolgreich vom Weltraumbahnhof Kourou im französischen Guyana ab. Das Kürzel Cheops steht für Characterizing Exoplanet Satellite. Es handelt sich um ein Weltraumteleskop. Die Mission soll helle Sterne ins Visier nehmen, mit dem Ziel, zugehörige Exoplaneten genauer zu charakterisieren.
Hunde verarbeiten Mengenangaben ähnlich wie Menschen.
Das heißt nicht, dass Hunde zwangsläufig zählen können, aber in ihrem Gehirn sind ähnliche Bereiche aktiv wie bei Menschen, wenn es um die Abschätzung von Mengen geht. Das berichten Forschende der Emory University im Fachjournal Biology Letters. Die Wissenschaftler machten Versuche, bei denen insgesamt 11 Hunde verschiedene mengenbezogene Bilder gezeigt bekamen. Dabei wurde ihre Hirnaktivität mit einem speziellen Magnetresonanztomographen erfasst. Es zeigte sich, dass bei den Hunden hierbei vergleichbare Nervenregionen im parietalen Kortex aktiv werden wie bei Menschen.
Japan wird den weltgrößten Neutrino-Detektor bauen.
Das wissenschaftliche Großprojekt trägt den Namen Hyper-Kamiokande und soll umgerechnet insgesamt rund 530 Millionen Euro kosten. Nach Informationen des Wissenschaftsjournals Nature hat die japanische Regierung jüngst eine erste millionenschwere Finanzierungstranche im Rahmen eines Nachtragshaushalts beschlossen. Dem muss das japanische Parlament allerdings noch zustimmen. Hyper-Kamiokande soll der fünfmal größere Nachfolger des bereits bestehenden Neutrino-Detektors Super-Kamiokande werden. Wie dieser besteht er im Kern aus einem riesigen unterirdischen Tank mit hochreinem Wasser. An den Wänden sind extrem empfindliche Lichtdetektoren angebracht. Diese Photomultiplier können die schwachen Lichtblitze erfassen, die entstehen, wenn ein Neutrino mit einem Atom im Wasser kollidiert.
Viele Krokodilarten können galoppieren.
Wenn sie besonders schnell laufen wollen, schalten sie auf diese Gangart um, wie sie von Pferden bekannt ist. Das geht aus einer Studie eines US-britischen Forscherteams im Fachjournal Scientific Reports hervor. Zuvor war dieses Verhalten nur bei zwei kleineren Krokodilarten beobachtet worden. Die Wissenschaftler konnten das nun für fünf weitere Arten nachweisen. Sie gehen deshalb davon aus, dass sich diese Fortbewegungsart einst bei den Vorfahren der heutigen Krokodile entwickelte. Die sogenannten Krokodilomorphen waren nur so groß wie Katzen und hatten noch lange Beine.
Eine Internetplattform wertet Fotofallen aus.
Weltweit setzen Forscher Fotofallen ein, um dem Vorkommen verschiedenster Tierarten in der Wildnis nachzuspüren. Die Kameras lösen automatisch aus, sobald ein Tier in ihr Blickfeld gerät. Die Auswertung der Bilder ist allerdings ein zeitraubendes Unterfangen. Eine neue Internetplattform namens Wildlife Insights soll helfen, diesen Prozess zu automatisieren. Dort können Nutzer Bilddaten ihrer Fotofallen hochladen, um sie dann von einer künstlichen Intelligenz analysieren und auf passende Treffer durchstöbern zu lassen. Die Datenbank ist ein Gemeinschaftsprojekt von Google Earth, dem WWF und weiterer Naturschutzorganisationen. Alle Bilder auf Wildlife Insights sind öffentlich zugänglich.
Australien erlebte den heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Am gestrigen Dienstag erreichte die landesweite Durchschnittstemperatur in Australien 40,9 Grad Celsius. Das ist mehr als ein halbes Grad über dem bisherigen Rekord aus dem Januar 2013, wie der nationale Wetterdienst berichtete. Dieser verzeichnet aktuell eine enorme Hitzewelle, die sich langsam von der West- zur Ostküste verlagert. Für das kommende Wochenende werden zum Beispiel für die Großstadt Sydney mehr als 46 Grad Celsius prognostiziert.
Sternzeit, 18. Dezember. Das Astronomenpaar in Berlin. Vor 380 Jahren kam in Guben in der Niederlausitz Gottfried Kirch zur Welt. Er arbeitete zunächst als Schulmeister und wurde später Astronom. Seine Ausbildung erhielt er unter anderem bei Johannes Hevelius in Danzig. Er schlug sich bis zur Anstellung als königlicher Astronom in Berlin im Jahr 1700 mit der Herausgabe populärer Kalenderbücher durch. Dafür berechneten er und seine Frau Maria Winkelmann-Kirch unter anderem Mond- und Planetentafeln. In Berlin war sie offiziell seine Assistentin, tatsächlich aber waren sie mindestens ebenbürtige Kollegen. 1702 entdeckte sie als erste Frau einen Kometen. Allerdings wurde dieser Fund ihrem Mann zugeschrieben. Dem Vorbild seines Lehrers Hevelius folgend setzte auch Gottfried Kirch neue Sternbilder an den Himmel. Reichsapfel, kurfürstliches Schwert und brandenburgisches Zepter haben sich aber nicht halten können. Als Gottfried Kirch 1710 70-jährig starb, versuchte seine Frau, seine Stellung als Astronom und Kalenderherausgeber der Preußischen Akademie zu übernehmen. Doch sie wurde trotz ihrer fachlichen Qualifikation abgelehnt. Stattdessen bekam ein Mann die Stelle, der kläglich scheiterte. Nach dessen Tod wurde einer der Söhne von Maria und Gottfried Kirch Direktor der Berliner Sternwarte. Doch selbst dann verstummte nicht die Kritik an der prominenten Rolle der Mutter. Sie musste ihr Wohnhaus auf dem Sternwartengelände räumen. Gottfried Kirchs Witwe Maria starb 1720 im Alter von 50 Jahren.
Wirtschaft und Gesellschaft berichtet ab 17.05 Uhr über den Vermittlungsausschuss zum Klimaprogramm der Bundesregierung, über den Streik bei der Lufthansa, wo die Küchen dann zu und kalt bleiben, und über die Frage, wer bezahlt, wenn man falsch auf einem Privatparkplatz parkt. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.